Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Maja Elmenreich. Kultur unter freiem Himmel, selbst bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Die scheidende Bundeskanzlerin geht heute Abend mit gutem Beispiel voran. Beim großen Zapfenstreich ihr zu Ehren wird an frischer Luft die Infektionsgefahr gering sein. Wenige Stunden zuvor, am frühen Nachmittag, im geschlossenen Raum, bei der Pressekonferenz nach dem Bund-Länder-Gipfel, da sang Angela Merkel noch einmal ein Loblied.
Der Föderalismus ist eine große Stärke Deutschlands, aber er bedeutet eben auch, dass Verantwortung auf verschiedene Ebenen verteilt ist.
Und an die Verantwortung aller, Einzelpersonen wie Institutionen, appellierte man denn auch. Von einem Akt der nationalen Solidarität war die Rede. Kurz zusammengefasst, kein Lockdown für alle, wie ihn viele in der Kultur befürchtet hatten. Beschlossen wurden einheitliche Maßnahmen, etwa 2G im Handel und bei Kulturveranstaltungen. Doch die Länder können nachschärfen. Was bedeuten die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz für die Kultur? Das möchte ich den SPD-Kultursenator von Hamburg fragen, Carsten Broster, der auch Präsident des Deutschen Bühnenvereins ist. Guten Tag, Herr Broster.
Guten Tag, Frau Elmenreich.
Auch Sie hatten ja vor pauschalen Schließungen in der Kultur gewarnt, wollten den Kulturbetrieb unbedingt weiterlaufen sehen. Sind Sie also jetzt vorerst zufrieden?
Es gibt zumindest jetzt eine Klarheit, unter welchen Bedingungen was möglich ist, und es gibt keine pauschale Schließung. Ich glaube, dass das tatsächlich zwei gute und starke Nachrichten sind an der Stelle, und mit 2G-Konzepten zu arbeiten, dann auch im regulären Betrieb weitermachen zu können und dann aber Einschränkungen zu haben bei besonders großen Veranstaltungen und der Möglichkeit zu haben, bei regionalen Situationen, in denen das Infektionsgeschehen sozusagen dramatischer ist, das ist, glaube ich, ein guter Weg, mit dem man gehen kann, weil wir natürlich auch regional differenziert vorgehen können damit, gleichzeitig aber nicht über einen Leisten schlagend alles zumachen. Das war ja so ein bisschen die Sorge, die der ein oder andere hatte, dass jetzt einfach mal wieder bei der Kultur angefangen wird. Das ist Gott sei Dank so nicht gekommen, und ich glaube, dass das auch ein Signal der Wertschätzung gegenüber der Kultur in diesen Zeiten ist.
Ja, aber Freizeit und Kultur werden wieder in einem Atemzug genannt. Also das passt dann, finde ich, dann doch nicht so ganz zum angestrebten Staatsziel Kultur, oder?
Naja, immerhin werden sie schon mal differenziert genannt. Wir hatten auch schon mal Phasen, da ist die Kultur beim Nennen von Freizeit einfach nur mitgemeint gewesen. Man wird ja bescheiden und ernährt sich langsam vorwärts. Insofern ist das ein Schritt in die richtige Richtung. Am Ziel sind wir da noch nicht. Das, glaube ich, kann man auch an anderer Stelle in den Debatten sehen. Was wir aber ja wissen, ist, dass wir mit einem 2G-Betrieb und mit den Lüftungs- und Hygieneplänen tatsächlich angemessen sicher veranstalten können. Und diese Möglichkeit dann auch offen zu halten, ist schon wesentlich.
Mit 2G haben Sie hier in Hamburg bereits Erfahrung. Man muss aber doch, wenn man es umdeutet, dann eigentlich von einem Kultur-Lockdown für Ungeimpfte sprechen, oder?
Naja, wir sind momentan in einer Situation, in der wir uns tatsächlich fragen müssen, muss ich generalisiert jetzt für alle zumachen, oder muss ich an der Stelle, an der wir wirklich eine besondere Belastung haben, dann auch besonders und präzise reagieren? Wir haben in Hamburg in dieser Woche die sagen Inzidenzen für Ungeimpfte erhoben. Das waren 898 und die für Geimpfte waren 24. Und da sieht man schon an der Stelle, wo wir tatsächlich das Problem der Überlastung im Gesundheitswesen momentan haben. Warum ich dann jetzt, also aus meiner Sicht wäre es ein falsches Verständnis von Solidarität zu sagen, deswegen müssen die Geimpften jetzt auch ausgesperrt werden, sondern wir müssen, glaube ich, an der Stelle dafür sorgen, dass wir denjenigen, die da schon vorgesorgt haben für sich, auch die Möglichkeit geben, weiter Kultur wahrzunehmen. Und ich hoffe sehr, dass alle anderen diese Chance jetzt auch nutzen, sich auch impfen zu lassen. Das ist der Weg, um endgültig aus Beschränkungen wieder rauszukommen.
Und damit aber auch eigentlich der Satz, Kultur für alle nicht mehr gültig ist.
Naja, Kultur für alle schon, aber es kann ja nicht sein, dass ich sage Kultur für keinen oder Kultur auch für die, die in Kauf nehmen, dass sie andere gefährden. Das ist ja eher die Differenzierung, die wir momentan haben. Da wäre mir jetzt der Ausweg in Kultur für alle zu einfach. Das löst sich dann, und ich glaube, das ist ja die Debatte, die jetzt als nächstes kommen wird, sie ist ja auch eröffnet worden, wenn wir vor der Frage stehen, gehe ich in eine Impfpflicht, um tatsächlich sicher zu gehen, dass ich nicht mehr differenzieren muss, weil ich einfach unterstellen kann, es sind alle geimpft, oder gehe ich wieder in pauschalierende Lockdown-Situationen irgendwann, weil mir das Infektionsgeschehen weggaloppiert. Und wenn ich diese Frage stelle, Beschränkung der Freiheit, sich nicht impfen zu lassen für wenige oder Beschränkung der Freiheit des öffentlichen Lebens für alle, würde ich immer sagen, wir müssen die Freiheit des öffentlichen Lebens für alle schützen. Und das wäre dann der Punkt, der im Zweifel in dieser Situation über eine entsprechende Impfpflicht notfalls nur zu gewährleisten ist.
Aber diejenigen, die geimpft oder genesen sind, die kommen ja auch nicht unbedingt alle in die Theater weiterhin. Auf der Pressekonferenz wurde ja vorhin auch so sinngemäß gesagt, bleibt bitte alle zu Hause. Also was soll man dem Publikum nun raten? Zu Hause bleiben oder die Kultur stützen?
Also ich glaube, man sollte dem Publikum zum einen raten, das ist schon eine differenzierte Situation, tatsächlich unnütze Kontakte zu vermeiden. Ich würde aber immer sagen, ein Kontakt im Rahmen einer Kulturveranstaltung ist kein unnützer Kontakt, sondern das ist etwas, was tatsächlich Sinn hat und Sinn stiften kann und gerade auch in dieser Situation Sinn stiften kann. Eine Situation, wo wir allen Beteiligten sagen, geht arbeiten, geht dann noch schnell in den Supermarkt einkaufen und bleibt ansonsten zu Hause, den halte ich unter sozialen Gesichtspunkten auch nicht für einen gesundheitsförderlichen. An der Stelle dann auch öffentliche Räume zu ermöglichen, die sicher sind, ist etwas, was wir tatsächlich angemessen verantwortlich tun können. Und dazu würde ich einladen. Und wer in einem Theater sitzt, wer in einem Konzertsaal sitzt, nach 2G-Maßstäben, dann vielleicht noch mit Maskenpflicht, gegebenenfalls an der einen oder anderen Stelle sogar noch mit einer Testpflicht vorneweg, da wissen wir, dort haben wir kein Ausbruchsgeschehen. Das haben wir die ganze Pandemie über nicht gehabt und das wird auch jetzt so bleiben. Insofern bin ich sehr zuversichtlich, dass man das angemessen machen kann und gleichzeitig den Leuten trotzdem sagen kann, vielleicht ist die Party mit 100 Leuten im eigenen Wohnzimmer gerade nicht der richtige Weg. Ich glaube, diese Differenzierung sollten wir gesellschaftlich hinbekommen können.
Das sagt Carsten Broster, Hamburgs Kultursenator und Präsident des Deutschen Bühnenvereins. Vielen Dank, Herr Broster.
Ich danke Ihnen.
Allen Abstandsgeboten zum Trotz ist Teamarbeit angesagt, nicht nur in der Politik. The more the merrier heißt es bei den Briten. Und so hatten die Verantwortlichen für den renommierten Turner Prize 5 KünstlerInnen-Kollektive ins Finale gelassen. Gestern Abend wurde dann bei der Preisverleihung in der Kathedrale von Coventry aus 5 1.
Now I'm delighted to announce the winner of the Turner Prize 2021. And it is Array Collective.
Jubel und Applaus für Array Collective. Hinter diesem Namen stehen 11 Künstlerinnen und Künstler aus Belfast, die noch am Abend mitgeteilt haben, was sie mit dem Preisgeld, umgerechnet knapp 30.000 Euro, was sie damit machen wollen. Ganz pragmatisch, eine dauerhafte Heimstatt finanzieren in Belfast, wo die Mieten auch nicht billiger geworden sind. Mit dem Kunstkritiker Carsten Probst habe ich vor der Sendung sprechen können und ich habe ihn gefragt, ob dieser leise Hinweis auf steigende Immobilienpreise schon dafür spricht, dass Array Collective politisch, sozial denkt und nicht la pour la macht?
Ja, Frau Emmerich, Gentrifizierung ist in jedem Fall eins ihrer Themen, wie man an dieser Ankündigung sieht. Grundsätzlich verstehen sich aber alle Gruppen, die in dieser Endrunde gelandet sind, eigentlich als ja, aktivistisch. Und beim Array Collective bedeutet das, Aktionen im öffentlichen Raum zu starten mit selbstgestalteten Kostümierungen, so mobilen Skulpturen, irgendwie auch eine diverse Gemeinschaft vorzuleben. Das ist beim Turner Prize aber nicht so neu. Also denken Sie an das Jahr 2015 zurück. Da hat das Architektur- und Designkollektiv Assemble gewonnen, übrigens auch gegen Gentrifizierung organisiert, als sie so ein abrissbedrohtes Arbeiterviertel in Liverpool mit den Anwohnern zusammen renoviert haben. Und damals gab es dann noch diese Kritik, das ist doch keine Kunst, das ist nur Architektur und soziale Selbsthilfe und so weiter. Das würde man heute bei Array Collective, glaube ich, so nicht mehr sehen, zumindest nicht kritisieren. Also da hat sich das Kunstverständnis schon etwas bewegt.
Das ist Kunst also. Und es gibt auch eine Ausstellung mit den Werken der Shortlist-Nominierten. Das ist Jahr für Jahr so. Und die zieht ja fast noch mehr Aufmerksamkeit auf sich als die Preisverleihung. Womit hat sich denn Array Collective dort gezeigt?
Ja, es ist eigentlich das am meisten beachtete Werk in der Ausstellung. Das ist eine Großinstallation, mit der sie eine nordirische Schwulenbar nachgebaut haben, in die man sich auch so reinsetzen kann, wo man auch so aktivistische Plakate an den Wänden sieht und so weiter. Also so eine Bar als Kunstwerk einzurichten, ist nun eigentlich überhaupt nichts Neues. Also dieses Neue kann es nicht sein, was die Preisvergabe zumindest ausgemacht hat. Aber es ist eben das komplette Programm der Gruppe, das sich auch schon im Namen ankündigt. Array bedeutet so viel wie Ordnung oder Anordnung, aber auch Matrix oder ein Feld im Sinne von ja, Feldforschung. Und eigentlich machen sie nämlich genau das, so künstlerische Recherchen zur nordirischen Kultur und Geschichte, die ja voller bekannter Konflikte ist. Und sie entwerfen aufgrund dieser Recherchen ein alternatives Bild dieser Kultur, wie sie denn aussehe, wenn sie nicht von repressiven, konfessionellen Wortführern oder Nationalisten in der Politik geprägt würde. Was dann auch möglich wäre, wenn man tatsächlich öffentlich über Fragen von Abtreibung, Gentrifizierung oder Queerness verhandeln könnte. Und das tun sie eben, indem sie diese Aktion in den öffentlichen Raum tragen. Das ist eigentlich auch nichts so Belehrendes, wie es bei aktivistischen Gruppen manchmal ja vorkommt, sondern eher was mit einem offenen Prozess, hat was mit einem Dialog zu tun.
Da habe ich jetzt schon indirekte Kritik an den womöglich anderen vier Kollektiven herausgehört, die auch auf der Shortlist standen. Das waren ja 5 insgesamt, keine EinzelkünstlerInnen in diesem Jahr. Was wollte uns die Jury denn damit sagen?
Ja, ich glaube, insgesamt, der Turner-Preis ringt ein wenig mit seinem Selbstbild. Er ist ja zweifellos einer der wichtigsten, wahrscheinlich die bekannteste Auszeichnung für Gegenwartskunst überhaupt. Ein Faktor natürlich auch für den Kunstmarkt. Aber der Kunstmarkt, der ganze Betrieb, ist in den letzten Jahren verdächtig geworden. Toxische Sponsoren, Geldwäsche, Klimafeindlichkeit, kapitalistische Ausbeutungsverhältnisse. Also dagegen haben wir vor 2 Jahren schon gesehen, dass da die 4 EndrundenteilnehmerInnen protestiert haben, indem sie den Preis einfach untereinander aufgeteilt haben, einfach um den Wettbewerb zu unterlaufen. Und anscheinend will der Turner Prize jetzt offenkundig die zeigen, die sozusagen normalerweise etwas außen vor stehen. Wir haben gelernt, wollen sie sagen, wir machen überhaupt keinen Wettbewerb mehr zu einzelnen Künstlern, die sich leicht vermarkten lassen, sondern laden sozial aktivistische Kollektive ein. Aber ob das so glaubwürdig ist, Frau Elmreich, oder ob doch da eher eine Showveranstaltung rauskommt, wie das beim geschredderten Banksy-Bild bei der Auktion ja auch war, das muss sich erst noch zeigen.
Also der Turner Prize ist auch nicht mehr das, was er mal war.
Ja, eigentlich muss er sich ständig neu erfinden, weil sich ja auch diese ständigen gegenwartskunstbezogenen Moden und Einstellungen ja auch ständig verändern. Insofern ist das eigentlich nur ein Beitrag zur Erneuerung, ja.
Carsten Probst über den Turner Prize 2021. Er wurde gestern Abend dem nordirischen Künstlerkollektiv Array Collective überreicht. Und führe uns nicht in Versuchung. Dem niederländischen Regisseur Paul Verhoeven liegt genau das ganz besonders. Als Provokateur des europäischen Autorenfilms hat er vor einigen Wochen das russische Kulturministerium gegen sich aufgebracht, oder besser gegen seinen jüngsten Film. Der darf in Russland nicht gezeigt werden, noch nicht einmal in der entschärften Fassung. In vorauseilendem Gehorsam nämlich hatte der Vertrieb Selbstzensur geübt, doch das reichte offensichtlich nicht. Der Film Benedetta verstoße gegen das russische Gesetz zum Schutz der Gläubigen und der Religionsausübung. Kein Kinostart erlaubt. Amen. An diesem Kinodonnerstag aber soll Benedetta in Deutschland anlaufen. Katja Nikodemus, die Geschichte der Theatinernonne Benedetta im Italien des frühen 17. Jahrhunderts. So heißt es, diese Geschichte basiert auf wahren Begebenheiten. Was genau soll ihr widerfahren sein? Oder besser gefragt, was widerfährt ihr im Film?
Ja, diese Benedetta, gespielt von der belgischen Schauspielerin Virginie Efira, die ist seit ihrer Kindheit im Kloster und sie hat religiöse Visionen. Bedrohliche Visionen, in denen ihr ein hippiehafter Jesus zu Hilfe eilt und der tötet dann auch mal einfach mit so einem Schwert eine Handvoll Kobras. Und zudem hat diese Benedetta morgens, wenn sie aufwacht, blutende Wunden an den Händen und durch diese Erscheinungen und Stigmata und Visionen bekommt sie im Kloster einen besonderen Status. Sie wird auch außerhalb der Klostermauern bekannt, sie steigt auf, sie bekommt Macht. Und diese Macht nutzt diese junge Nonne aus, um ihr lesbisches Begehren auszuleben. Also sie beginnt eine leidenschaftliche Beziehung mit einer jüngeren Nonne, mit Bartholomäa. Und das ist dann letztlich auch die Geschichte einer weiblichen Selbstermächtigung, die Verhoeven da erzählt. Also mit religiösen Visionen wird hier die Kirche ausgetrickst, um Sex zu haben.
Und reicht diese lesbische Beziehung schon aus, um die russischen Autoritäten zu stören? Oder woran genau haben die sich gestört? Also wo liegt die Provokation?
Na, ich meine, es gibt ja einiges in dem Film, was die russisch-orthodoxe Kirche zum Hyperventilieren bringen könnte, muss man sagen. Also Verhoeven zeigt dir wirklich auf allen Ebenen einen freudvoll blasphemischen Impuls. Also in einer ihrer Visionen zum Beispiel, da umarmt Benedetta den ans Kreuz geschlagenen Jesus. Sie zieht das Lendentuch weg und siehe da, Gottes Sohn hat eine Vagina. Und ja, Verhoeven hat auch eine voyeuristische Lust geradezu an der Inszenierung der Sexszenen zwischen diesen beiden Nonnen. Da wird zum Beispiel eine hölzerne Marienfigur zum Phallus umgeschnitzt und im Bett eingesetzt. Und auch auf inhaltlicher Ebene, muss man sagen, wird hier wirklich die Institution der Kirche attackiert, vorgeführt, lustvoll vorgeführt. Es geht zum Beispiel bei den Diskussionen der Autoritäten, der klerikalen Autorität, nicht darum, ob Benedetta diese Vision vielleicht erfunden hat, sondern nur darum, ob sie der Kirche nutzen als Publicity oder um zum Beispiel einen Pilgertourismus in Gang zu bringen.
Sie haben jetzt gerade schon Voyeurismus gesagt. Und ich habe vorhin Verhoeven als Provokateur des europäischen Autorenfilms bezeichnet. Geht es ihm wirklich um Provokation oder ist das zu kurz gedacht? Ich habe jetzt auch in anderen Rezensionen schon von Trash gelesen. Also wo hört bei ihm die Provokation auf? Wo beginnt womöglich der Klamauk?
Ja, wenn man an Filme denkt wie Basic Instinct, Robocop, Total Recall, ich meine, Verhoeven war schon immer jemand, der Trash intelligent überhöht hat. Und hier knüpft er wirklich ein in den 70er Jahren populäres Genre an, die sogenannte Nunsploitation, also skandalisierende Ausbeutung von Nonnen. Da knüpft er an Filme an wie Die lüsternen Nonnen des Boccaccio oder Nonnen bis aus Blut gequält, die in Italien in den 70ern entstanden sind. Ja, und da reiht er sich mit seiner bewusst trashigen Ästhetik ein. Und bei Fackelschein und Kerzenlicht auf Frauenkörpern gibt's auch viel zu sehen, glossy geschminkte Lippen. Aber die Ästhetik ist sozusagen die Lizenz zu Gewalt, Sex und Überschreitung. Und in diesem Rahmen wird dann doch noch was, ja, Wichtiges auch verhandelt. Im 17. Jahrhundert braucht es einen geschützten Raum der Macht, um lesbisches Begehren auszuleben. Und gegen die Macht der Kirche hilft nur die Subversion.
Katja Nikodemus, Sie klingen begeistert.
Na, ich bin schon begeistert insofern, weil das eben auch noch ein ästhetisch interessanter Film ist. Das klingt eben, wenn man sagt Trash, als sei das schlampig. Nein, Verhoevens Bilder sind sehr differenziert komponiert und ausgeleuchtet. Und bei aller Künstlichkeit entsteht hier doch ein, ja, muss ich sagen, realistischer Eindruck des Klosters als so ein steinkalter Ort, der eben auch ein überhitztes Begehren und überhitzte religiöse Visionen hervorbringt. Und man muss sagen, ein Jesus mit einer Vagina, das ist doch erstmal ein toller Versuch des Genderns einer christlichen Ikonografie.
Und zu sehen ist das in Benedetta, dem neuen Film von Paul Verhoeven, ab heute in den Kinos. Danke an Katja Nikodemus. Jetzt geht's nach Paris. Dort im Palais Garnier fand gestern ein Ballettabend statt, der Gegenwart und Choreografie Geschichte miteinander verbunden hat. Klassiker der Moderne bzw. Postmoderne standen auf dem Programm mit Nijinskys gewaltigem Sacre du Printemps und Frederick Ashtons Rhapsody aus dem Jahr 1980. Und dazu eine Uraufführung der Israelin Sharon Eyal, Faun, so ihre jüngste Arbeit zur berühmten Musik von Claude Debussy. Die Tanzkritikerin Wiebke Hüster saß bei uns im Publikum und sie hatte zuvor Sharon Eyal in den höchsten Tönen gelobt, schon bei uns im Programm, aber auch noch mal in einer Mail. Da schrieb sie, eine der besten zeitgenössischen Choreografinnen. Wiebke Hüster, zu Debussys impressionistischer Musik gibt es zahlreiche Choreografien. Aus welcher Richtung nähert sich Sharon Eyal denn jetzt dem Faun?
Nun, diese 12 Minuten bestätigen tatsächlich aufs Neue, wie wundervoll Sharon Eyal, wie einzigartig ihre Bewegungssprache, wie zeitgenössisch hart und gleichzeitig wirklich sehr delikat sie sein kann in ihren Tänzen. Und das ist wunderschön zu sehen. Hier ist es besonders interessant, wie sehr sie die Erinnerung nicht zitathaft, aber motivisch an die Uraufführung durch Nijinsky, der ja den Faun als Protagonist als in der Hauptrolle getanzt hat, wie sehr sie das ganz leicht durchschimmern lässt, sodass man versteht, aha, hier wird ein Mythos umgedeutet, für die Gegenwart neu gedeutet. Und sie macht das so, sie nennt es nicht mehr Prélude à la Prémédie d'un Faun, eines einzigen Fauns oder Satyren, sondern sie setzt das Wort in den Plural. Und das sieht man dann auch, dass es vollkommen egal ist, ob das weibliche oder männliche Tänzer sind, Frauen oder Männer, das spielt hier keine Rolle. Alle, auf alle ist sozusagen dieses Begehren verteilt, diese Lüsternheit, diese schwebende Atmosphäre eines schwül heißen Nachmittags, diese Szenerie in der Natur, wo es keine moralischen Einschränkungen oder Hindernisse gibt, seinem Begehren nachzugehen.
Das ist der Faun. Dann gibt es aber auch eine Zeitreise an diesem Abend. In der Musik würde man von historischer Aufführungspraxis sprechen. Wohin geht es mit Sacre du Printemps?
Genau, dieser Abend ist wirklich so hervorragend durchkomponiert, dramaturgisch. Man wird als Bindeglied für alle diese Stücke die russische Balletttradition und ihren Sprung mit den Ballets Russes in die Moderne begreifen können. Und Sacre du Printemps, das ist wirklich ein Coup von Ballettdirektorin Aurélie Dupont, hat sie in einer neuen Rekreation und Adaptation von Dominique Brun hier aufführen lassen. Das ist tatsächlich eine nachempfundene und rekonstruierte Verfassung der Uraufführung von Václav Nijinsky 1913 gab es ja diesen großen Skandal, als das Frühlingsopfer in Paris uraufgeführt wurde, nämlich musikalisch und choreografisch. Stravinsky selbst, der die Musik geschrieben hatte, war fast entsetzt über diese brutalistische, eingängige, stampfende, wirklich auf den Boden runterfallende Choreografie sozusagen. Und dieser Schock überträgt sich in dieser Rekonstruktion ganz ausgezeichnet. Das Publikum in Paris reagierte selbst fast verstört, und das mehr als 100 Jahre nach der Uraufführung, weil es hier wirklich darum geht, den Jahreszeitenablauf, die Erneuerung der Natur im Frühling zu beschwören, herbeizuschwören durch ein Opfer, ein Menschenopfer.
Und das über ein Jahrhundert später. Ein bisschen näher ran ist ja Frederick Ashton mit seiner Rhapsody-Choreografie aus dem Jahr 1980 nämlich. Da müsste die Zeitreise ja noch mal ein bisschen leichter gewesen sein. Einfacher, oder?
Ja, man staunt also über dieses Pariser Opernballett sowieso immer wieder, wie diese rohe, zeitgenössische, wirklich auf halber Spitze ständig in Spannung gehaltene Choreografie von Sharon Eyal von diesen klassisch ausgebildeten Tänzern bravourös umgesetzt wird, dann auch in Sacre du Printemps, wie sie diese komplizierten Rhythmen umsetzen, bei denen sie schon die Tänzer der Uraufführung fast verzählt haben. Und in Rhapsody gibt es vielleicht die kleine Einschränkung, dass man sagen muss, ja, es wurde 1980 choreografiert, es ist eigentlich nicht so weit weg ästhetisch. 1996 ging es erstmals ein in das Repertoire der Pariser Oper. Aber hier muss man sagen, dieses weiche, verspielte, das Epaulement, die sanften, die delikaten, port de bras betonende Tanz von Frederick Ashton, der geht hier in einer zu großen, zu klassisch auftrumpfenden Linie der Tänzer doch leicht verloren. Und auch Marc Moreau in der Hauptrolle kommt nicht an den Tänzer der Uraufführung, das war nämlich Mischa Baryshnikow, leider heran. Okay. Es ist ein schönes Stück, es erinnert an die Ballet Russe und es bindet den Abend großartig zusammen.
Wiebke Hüster, vielen Dank. Wir sprachen über den gestrigen Ballettabend im Pariser Palais Garnier. Und jetzt die Kulturmeldungen von und mit Karin Fischer. Sie spricht über einen Pionier der amerikanischen Experimentalmusik.
Kompositionen ohne Komponist plus Elektronik, das war das Markenzeichen von Alvin Lucier, mal auch direkt aus dem Gehirn. Der US-amerikanische Avantgarde-Komponist ließ sich verkabeln, um mit den eigenen Hirnströmen Musik zu machen, und das klang so. Music for Solo Performer von 1965. Gestern ist Alvin Lucier im Alter von 90 Jahren gestorben. Er war ein Pionier, manch einer vergleicht ihn mit John Cage, doch Lucier war radikaler. Sein Werk ist die Erforschung des Wesens von Akustik und Klang. Er arbeitete mit Physik, mit atmosphärischen Signalen, die er verdichtete. Der Cellist Charles Curtis sagte über seinen Freund:
Ich denke, es ist das Bloßmachen von einem klanglichen Gegenstand, von dem man vorher nicht wusste.
Die Melodie von Nothing is Real von den Beatles hat Lucier mal durch eine verkabelte Teekanne geschickt. Als sein bedeutendstes Werk aber gilt I am sitting in a room aus dem Jahr 1969. Lucier spricht einen einfachen Text in ein Mikrofon und nimmt ihn aus den Lautsprechern immer wieder auf, bis er zu reinem, poetischen Sound geworden ist. Luciers elektronische Geräuscherfindung und seine mikrotonalen Kompositionen beeinflussten Generationen von Klangkünstlerinnen weltweit. Und die Vermutung ist naheliegend, dass er gerade heute einen Hit landen würde.
I am sitting in a room different from the one you are in now.
Schon jetzt haben die neuen Corona-Regeln Auswirkungen auf die Kultur. In Sachsen wird der Spielbetrieb bis zum 9. Januar im Wesentlichen ausgesetzt. Das Schauspiel Frankfurt nimmt viele Vorstellungen aus dem Programm. Warum? Man hat dort gerade im Dezember schon mehr Karten verkauft als die nun erlaubte Platzkapazität. Der Intendant der Oper in Frankfurt, Bernd Löbe, äußert die Befürchtung, dass das Publikum verloren geht. Bei der letzten Schließung habe man 6.000 Abonnenten verloren. Der feste Kundenstamm bilde aber die Finanzierungsgrundlage für jede Oper. Wenn er wegfalle, sei das ganze System gefährdet.
Karin Fischer mit den Kulturmeldungen. Vielen Dank. Die Beschlüsse der Bund-Länder-Runde, sie sind auch gleich Thema in den Informationen am Abend ab 18.10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Außerdem die jüngsten Nachrichten aus Österreich, wo Ex-Kanzler Sebastian Kurz alle politischen Ämter abgegeben hat. Mit Dank fürs Zuhören verabschiedet sich für heute Maja Elmenreich.